Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Teil zum Aktenvortrag. Im ersten Teil haben wir bereits unseren 5-Punkte-Plan zu einem gelungenen Aktenvortrag im zweiten Staatsexamen besprochen. Und in diesem Teil werden wir ja noch allerhand vertiefen und ergänzen. Es geht darum, wie man einen Aktenvortrag gut hält, was eine gute freie Rede ausmacht. Es geht um die Vorbereitung auf den Aktenvortrag. Es geht um den strafrechtlichen Aktenvortrag und vieles mehr. Und das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern zusammen mit der Katharina Badia. Hallo Katharina.
Hallo Christian und hallo an alle da draußen.
Ja, Katharina ist auch Richterin am Landgericht hier in Münster und sie bereitet hier die Referendarinnen und Referendare mittels Aktenvortragstrainings auf den Aktenvortrag im zweiten Staatsexamen, vor allem im Strafrecht, vor. Und sie ist auch Prüferin für das erste Examen und hat dort viel Erfahrung in der mündlichen Prüfung gesammelt. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, was wir so gemacht haben im Wesentlichen und was wir vorhaben. Was gibt's noch zu ergänzen? Was ist dir noch wichtig zu erwähnen?
Ja, ich glaube, das wird sich im Laufe unserer Folge ergeben, was wir dann noch so ergänzen wollen. Ja, wir fangen auf jeden Fall mit den weichen Faktoren an und mit der freien Rede. Und ich glaube, da haben wir auch einiges zu sagen und vielleicht auch noch einige gute Tipps für euch.
Ja, da haben wir viel zu sagen. Ich kann schon mal teasern, es wird um Schokobons gehen und es wird auch um Kaugummi kauen gehen.
Ja, da bin ich schon total gespannt. Das habe ich nämlich in der Vorbereitung nicht verstanden, worauf du da hinaus willst.
Ja, dann seid
gespannt.
Da lerne
ich noch was. Ja. Mhm.
Genau, Kaugummi und Schokobons. Mhm. Oder Schokobonbons? Nee, Schokobons, ne?
Schokobons,
ja. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob das markenmäßig geschützt ist oder so. Also diese Schokobonbons. Ah ja.
Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
Jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Und ihr wisst auch, dass wir uns hier jetzt in der Folge zum Kurzvortrag befinden. Und wir wollen daraus natürlich keinen Langvortrag machen zu einem Kurzvortrag. Und deswegen kurz noch ein paar Service-Hinweise. Wir haben in den Shownotes wichtige Links platziert, insbesondere zu den Pool der Aktenvorträge des Landesjustizprüfungsamtes. Dort findest du auch die Weisungen des nordrhein-westfälischen Landesjustizprüfungsamts zum Aktenvortrag. Des Weiteren haben wir Aufbauschemata dort verlinkt zu den einzelnen Vortragskonstellationen, die du dir gerne ziehen kannst und dann ja beim Anhören dir anschauen kannst, damit du uns einfacher folgen kannst. Kannst. Ja.
Genau, wie bei mir mit genau. Schau mal, ob das in dieser Folge auch wieder so extrem ist.
Genau. Ach, war das letzte Folge extrem? Das ist mir nicht aufgefallen.
Also mir selbst ist es auch gefallen.
Ja,
also,
da bist du aber.
Ich hoffe, die Referendarinnen und Referendare machen da kein Trinkspiel raus. Ja. Das könnte übel enden.
Spielen schon Bingo, ne? Sonst sagst du das nächste Mal genau so nach dem Motto.
Oder, ja, Christian, genau, das sehe ich genauso wie du.
Genau, ja. Ja, jeder hat so sein Genau. Ich weiß, der Christoph hat, ich weiß gar nicht, Christoph, du hast doch, glaube ich, immer tatsächlich gesagt oder in der Tat. Also das genau, dein Genau ist das Christophsche tatsächlich oder in der Tat.
Ja, vor allem würde ich auch sagen, dass ich ansonsten nie genau sage. Aber offensichtlich scheint das so mein Podcast-Ding zu sein.
Ja, sehr schön. Wie gehabt kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, uns folgen unter ref.pod bei Instagram. Du kannst uns per E-Mail erreichen unter jura.ref.pod@gmail.com. Wir freuen uns wie immer, wenn du uns Feedback gibst, wenn du uns abonnierst, wenn du uns bewertest und uns Kommentare da lasst. Alles wird gehört, alles wird gelesen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Soweit, so gut. Dann nehmen wir uns alle einmal an die Hand und gehen gemeinsam durch den Jingle. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen zurück und ich nehme nochmal Bezug auf unsere Weisungen für den Aktenvortrag vom Landesjustizprüfungsamt. Da heißt es ja, da steht ja drin, direkt im ersten Satz, durch den Vortrag soll der Prüfling zeigen, dass er befähigt ist, nach kurzer Vorbereitung in freier Rede den Inhalt einer Akte darzustellen, sowie einen praktisch brauchbaren Vorschlag zu unterbreiten und zu begründen. In freier Rede. Und ja, was bedeutet eigentlich in freier Rede oder was macht eine gute Rede oder einen guten Aktenvortrag aus? Wir haben schon über das Rechtliche gesprochen. Oberstes Gebot ist einerseits ja die Verständlichkeit, andererseits die fachliche Genauigkeit oder Richtigkeit. Und über die fachliche Genauigkeit und Richtigkeit haben wir ja eigentlich schon ausführlich in der letzten Folge gesprochen. Natürlich sollte man rechtlich vertretbare, folgerichtig begründete Standpunkte darstellen. Ja, und die Frage ist allerdings, was sind diese ganzen anderen Faktoren, worauf es ankommt? Wie trage ich etwas gut vor? Worauf kommt es da an? Und was hat das eigentlich für eine Bedeutung für die Note?
Fangen wir vielleicht einmal zur Beruhigung mit der Bedeutung für die Note an. Die wird, glaube ich, bei einigen Kandidatinnen und Kandidaten ein bisschen zu hoch gehängt. Also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung aus dem ersten Examen haben wir, glaube ich, so gut wie kein einziges Mal direkt über den Vortragsstil oder dergleichen gesprochen. Also klar ist es wichtig, dass man nicht sich den kompletten Vortrag aufschreibt und nur abliest. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung von dem, was wir machen, sondern schon versucht, das in freier Rede vorzutragen, immer mal wieder Blickkontakt zu halten, aber auch so Gerüchte wie, dass ein guter Vortragsstil würde 50% der Note ausmachen, wäre was, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung nicht bestätigen könnte. Es geht viel mehr um das, was sie inhaltlich sagen, als um das, wie es jetzt konkret vorgetragen wird. Auch in dem Sinn, man muss ja auch sagen, ist bei vielen da ja jetzt eine gewisse Angst, die vorherrscht, weil man das ja kaum macht. Man spricht kaum im Studium so über Fälle. Im Referendariat beteiligen sich vielleicht die einen oder anderen auch noch nicht so viel, was ich aber empfehlen würde an der Stelle schon mal. Und man übt diese Situation ja auch kaum. Aber da ist es halt, wie man gerade bei mir auch gehört hat, das M, es ist nicht schlimm, wenn man mal ein M sagt. Da hat niemand was dagegen. Es ist okay, wenn man aufgeregt ist auch. Auch da hat jeder Prüfer vollstes Verständnis dafür, dass man an dem Tag aufgeregt ist und auch mal sich verhaspelt oder noch mal ein bisschen neu ansetzen muss, das darf man nicht zu hoch hängen an der Stelle. Und das fließt auch nicht in dem Sinne in die Bewertung ein, dass es da jetzt so drauf ankommen würde.
Ja, wie immer sind solche Fragen ja sehr schwierig, weil es, sorry, ich werde nicht müde, das zu sagen, es ist natürlich wieder Beurteilungsspielraum. Und falsch sind auf jeden Fall solche pauschalen Regeln, das mache 50% der Note aus oder so. Das ist viel zu sehr einzelfallabhängig, welche Bedeutung das hat. Und ich möchte das auch gern nochmal unterstreichen, das liegt mir sehr auf dem Herzen, weil das ist mir in der Vorbereitung nochmal deutlich geworden. Meine Güte, wird viel geschrieben darüber, was einen guten Vortrag angeblich ausmache und was nicht. Dass man Füllwörter vermeiden solle, dass man den Zuhörer mitreißen soll, dass man, keine Ahnung, rhetorisch versiert aufzutreten habe und so weiter und so fort. Und meines Erachtens wird da ja eine Kulisse aufgebaut, die einfach nicht realistisch ist. Man liest das, also zum Beispiel, ich habe ein Buch in der Vorbereitung gelesen, das bestand fast wirklich zu 50% aus solchen Tipps, zu solchen weichen Faktoren, was eine gute, freie Rede ausmache und so weiter. Und man kann den Eindruck gewinnen, so wow, okay, ich muss jetzt hier noch einen Rhetorikkurs belegen oder so, damit ich Cicero gleich dann im römischen Senat stehen kann und meine Plädoyers halten können müsse oder so. Das ist natürlich Quatsch. Also darum geht es nicht. Man muss sich vor Augen führen, das ist eine Berufsabschlussprüfung. Bei mir war es so, 3 Monate nach meiner mündlichen Prüfung habe ich als Richter meine erste Zivilverhandlung geleitet. Und vielleicht mal sich unter dem Aspekt seinen eigenen Stil angucken. Spricht man so oder ja, stellt man einen Fall so dar und löst ihn mündlich so, dass man sich denken könnte, ja, den Menschen können wir jetzt auf die Menschheit loslassen, als Rechtsanwältin, als Richterin und so weiter. Passt das? Aber so Tipps wie Füllwörter vermeiden und so, das ist übertrieben. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel unser Podcast selbst ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wir schneiden ganz bewusst nicht unsere Äms und Öms raus. Das hat mehrere Gründe. Erstens, weil wir uns nicht verstellen wollen, aber auch, weil ich insbesondere meine, dass Füllwörter das Verständnis erhöhen. Die sind ein Marker dafür, dass jemand zum Beispiel gerade nachdenkt, dass jemand überlegt, dass jemand beim Sprechen seine Gedanken sozusagen verfertigt. Und das erhöht für den Zuhörenden einfach auch die Verständlichkeit. Deswegen, man muss nicht wie gedruckt sprechen, alles gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur so bestätigen. Also das ist was, da würde ich nie so ein Augenmerk drauf legen. Also am Ende zählt das, was sie inhaltlich gesagt haben.
Ja.
Klar macht es einen guten Eindruck, wenn sie gut frei sprechen können, hat das sicherlich, hinterlässt das einen positiven Eindruck bei den Prüferinnen und bei den Prüfern. Aber dass es da jetzt speziell drauf ankommt, das würde ich tatsächlich verneinen wollen.
Ja, und ich würde versuchen, authentisch zu bleiben. Nicht so denken, man müsse jetzt hier so den Nachrichtensprecher geben oder man müsse besonders gestellt sprechen. Das kennst du bestimmt auch aus dem Vortragstraining. Es gibt halt manche Refs, die setzen sich dann dahin und man hat den Eindruck, in dem Moment, wo sie Platz nehmen, ziehen sie sich auf einmal eine Maske auf und sind wer anders. Und auf einmal wollen sie den Tagesschausprecher nachmachen. Und das ist ein verfehlter Ansatz. Authentisch bleiben. Versuchen, wie unter Kollegen, einfach wie in der Beratung den Fall zu schildern.
Ja, genau so würde ich es auch machen. Und was da auf jeden Fall halt auch hilft, ist ein bisschen Übung. Also, denn so einen Vortrag hat man in dem Fall wenn man da im Examen sitzt, davor nicht so häufig geübt. Und da wäre es halt auf jeden Fall wichtig, dass man das ein paar Mal macht, weil man dann nicht ins Stocken kommen wird bei der Frage, wie formuliert man das?
Ja.
Also ich finde, das ist, wenn ich rückblickend darüber nachdenke, über die Examenszeit was, dass man am Anfang, wenn man das mal verbalisieren musste, häufiger hakte und dann gar nicht wusste, was sind so die richtigen Formulierungen dafür. Wenn man das vorweg ein bisschen übt, dann wird es auf ein einzelnes M oder man hat eine nervöse, zittrige Stimme nicht ankommen.
Ja, genau. Und das, dieses Auswendiglernen von Formulierung, von unserem Fünf-Punkte-Plan mit den jeweiligen Formulierungen, die da drin sind, das verschafft auch wiederum Sicherheit, was wieder gegen Nervosität hilft.
Ja.
Du hast es schon angesprochen, ich würde das gerne noch einmal auch aufgreifen. Wenn man sehr nervös ist, das ist erstens ganz normal, wie du richtig sagst. Das kann man, wenn man möchte, auch im Vorgespräch verbalisieren. Darüber haben wir in der Folge zur mündlichen Prüfung auch gesprochen. Und zur Beruhigung kann man vielleicht auch mal mitgeben. Also die Durchfallquote in einer mündlichen Prüfung tendiert praktisch gegen 0%. Das ist statistisch fast ausgeschlossen, dass man da durchfällt. Üben hilft gegen die Nervosität. Es hilft auch, sich eine mündliche Prüfung mal selbst anzugucken. Das ist, finde ich, ein ganz dringender Tipp. Guckt euch das vorher mal an. Das ist möglich, als Zuschauer dazugelassen zu werden, um sich das einmal von außen anzuschauen.
Ja. Das ist auch total einfach tatsächlich. Ich habe mir das jetzt auf der LJPR-Seite im Vorlauf auf unseren Vortrag auch nochmal angeguckt. Da findet man ganz einfach den Zugang dahin, kann sich da online für den Termin anmelden, sich aussuchen, welche da frei sind und kann dann da einfach hinfahren und teilnehmen. Und das wird jeden Einzelnen, glaube ich, auch beruhigen. Das hat mich damals auch total beruhigt, wenn man einfach schon mal weiß, wo muss man da hin, wie läuft das grundsätzlich so ab und so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Und also mir hat das total die Angst genommen, weil es viel weniger schlimm war, als ich das so mir in meinen Gedanken vorher ausgemalt hatte.
Ja.
Und vielleicht in dem Kontext nochmal generell der Hinweis, also da ist die LJPR-Seite mittlerweile total gut, also bei uns in NRW aufgebaut. Da gibt es sogar so ein kleines Video mit so einem Rundgang, dass man mal weiß, wo das so ist. Das fand ich nämlich damals auch schon interessant, weil man da durch diesen Hinterhof muss und wie das da so läuft. Das fand ich ganz gut. Und man sieht da den Prüfungsraum nämlich. Dann, also nicht nur den Prüfungsraum, sondern auch den Vorbereitungsraum.
Ja.
Und das war für mich nämlich damals, also wenn man da saß, auch noch so eine kleine Blackbox war, weil ich mir rückblickend ist total logisch, aber gar nicht so vergegenwärtigt hatte, dass man da ja zusammen mit den ganzen anderen Kandidaten, die halt 15 Minuten oder was das war, Zeitvorlauf anfangen, in einem Raum sitzt und man so ein ständiges Kommen und Gehen hat.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, genau.
Ja. Das ist irgendwie ganz gut, wenn man das alles mal sieht.
Und man kann da auch ein kleines Event draus machen, fährt mal mit Freunden oder mit der AG hin, schaut sich so eine mündliche Prüfung an, ist auch eine schöne Abwechslung. Allgemein gilt, dass es auch vollkommen okay ist, wenn man einem Vortrag anmerkt, dass der Vortragende nervös ist. Also man merkt das zum Beispiel an hoher Stimme oder flatteriger Stimme oder so. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Das ist vielmehr normal. Also sich da keinen Kopf machen. Und jeder der Prüferinnen und Prüfer war auch schon mal in der Situation und war auch schon aufgeregt, als er einen Vortrag oder als sie einen Vortrag halten musste.
Also das kann ich auf jeden Fall nur genauso bekräftigen. Also wenn ich das in der mündlichen Prüfung habe und man kriegt das mit, dass die Kandidaten, Kandidatinnen so nervös sind, also da kommt bei mir nur tiefstes Mitgefühl mit auf, weil man sich dann auch gut dran erinnern kann. Und auch keiner von den anderen Prüferinnen und Prüfern hätte da jemals gesagt, oh mein Gott, warum ist der denn nervös, sondern da fiebert man eher so ein bisschen mit, muss man ehrlicherweise sagen, ja.
Ganz normal.
Ja.
Du hast den Blickkontakt schon angesprochen. Das ist natürlich gut, wenn man das macht, den Blickkontakt zu suchen. Dadurch markiert und signalisiert man vor allem auch, ey, ich spreche gerade frei. Seht ihr? Ich gucke nicht auf mein Blatt. Ne? Das wirkt dadurch natürlich besonders souverän. Umgekehrt nicht verwirren davon lassen. Viele Prüferinnen und Prüfer erwidern das gar nicht, zum Beispiel, weil sie mitschreiben. Die wollen halt die Lösung mitschreiben, um hinterher darüber zu beraten, wie der Vortrag zu bewerten ist. Das ist der Grund, warum viele Prüfer schlichtweg die ganze Zeit vor sich auf den Tisch gucken, auf das Blatt, was der oder diejenige vor sich liegen hat. Wenn Blickkontakt entsteht, dann sollte man auch tunlichst vermeiden, das interpretieren zu wollen. Nach dem Motto, oh, der guckt gerade so dunkel oder oh, die guckt gerade so lieb. Bin ich gerade auf dem Holzweg oder im Gegenteil, bin ich gerade vielleicht goldrichtig. Davon nicht verwirren lassen. Dafür ist das viel zu, wie soll man sagen, Was hinter Gestiken und Blicken steckt, ist nun mal vielfältig und lässt sich meistens nicht so einfach entschlüsseln.
Ja. Und man muss ja sagen, auch aus der Prüferperspektive. Also man hört der 5 Vorträge dann nacheinander, ist mit Mitschreiben beschäftigt, weil das ja auch erforderlich ist, dass man das eben alles festhält, was gesagt wird. Und man überlegt ja auch. Also man kennt zwar den Aktenvortrag plus die Lösungskizze, das kriegt man vorher alles. Mhm. Aber es sind ja Abweichungen möglich. Und auch gerade, wenn das jetzt ein Rechtsgebiet ist und das nicht mein eigenes ist, mit dem ich da als Prüfung hingekommen bin, sitze ich dann auch manchmal da und denke mir, ah ja, geht die Abweichung? Und das ist dann das, was in meinem Kopf schon passiert, was aber gar nichts damit zu tun hat, ob ich das in irgendeiner Weise bewerten will, was da gerade gesagt wurde.
Ja, und wenn man überlegt, so geht es mir zum Beispiel, kann man ja auch manchmal ein bisschen grimmig reinschauen. Also ja. Wenn...
Resting Bitch Face, ja.
Wie, was für ein Face?
Eine Resting Bitch Face.
Ach so, okay.
Dass man irgendwie so streng aussieht, obwohl man das gar nicht so meint.
Ja, also wenn man dieses Resting Bitch Face, wie du jetzt sagst, dann als Prüfling zu Gesicht bekommt, dann nicht verwirren lassen. Die Prüferin denkt gerade nur sehr hart nach und das ist eben der Nachdenkermodus. Vielleicht ist ein guter Tipp zu versuchen, einfach durch die Prüfer durchzugucken und nicht so sich davon nicht zu sehr verwirren lassen. Ja, meines Erachtens zeichnet ein guter Vortrag aus, dass man Hauptsatz an Hauptsatz an Hauptsatz setzt, also dass man sich nicht in irgendwelchen Wortungetümen oder Satzungetümen verrennt. Das erschwert eben das Zuhören und ja, das erschwert es eben den Zuhörenden zu verstehen, was der Vortragende eigentlich sagen möchte. Da können wir vielleicht schon mal vorgreifen. Dieses Hauptsatz an Hauptsatz an Hauptsatz, das beherzigt man in der Regel auch, wenn man frei spricht, insbesondere wenn man sich wirklich nur Stichworte aufschreibt. Diejenigen, die etwas tun, was ich persönlich ja nicht verteufeln möchte, aber wovon ich dringend abraten möchte, nämlich diejenigen, die sich ganze Sätze aufschreiben, mit Ausnahme des Tenors, den kann man ausformulieren oder den sollte man ausformulieren, um nichts zu vergessen. Aber im Übrigen sollte man keine Sätze ausformulieren und diejenigen, die das machen, die verrennen sich dann auch häufig in so langen Satzungetümen, die man in Schriftform gut hinbekommt, die man allerdings dann nicht so gut ins Mündliche transportieren kann. Und davon kann man sich eben einfacher lösen, wenn man nur Stichworte aufschreibt. Wollen wir mal auf die Stimmen zu sprechen kommen? Wir haben ja mehrere Hörerfragen zu den Stimmen.
Und dann kannst du mir nämlich auch gerne erklären, was du mit Schokolade in dem Zusammenhang meinst.
Ja, gleich kommen die Schokobons. Mhm. Mit welcher Frage? Ja, fangen wir mal mit dieser Frage an. Eine Frage war, was machen, wenn die Stimme zu hoch ist?
Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ob die Stimme jetzt höher oder tiefer ist, solange sie klar und verständlich sprechen, ist das für einen Vortrag völlig in Ordnung. Aber ich weiß, dass du dich darauf vorbereitet hast, auf diese Frage. Deswegen bin ich ganz gespannt, was man da macht, Christian.
Ja, ich komme gleich auf die Schokobons zu sprechen und auf die Schokolade. Also erstmal möchte ich auch sagen, jeder hat eben die Stimme, die man selbst hat. Und zum Beispiel ich persönlich finde, ich glaube, das teilen fast alle. Ich finde meine Stimme auch nicht angenehm zu hören. Ich glaube, das geht fast allen so. Man hat nun mal die Stimme, die man hat und mit der muss man arbeiten. Und in diesem Sinne gibt es auch keine zu hohe Stimme. Ja. Man hat eben die Stimme, die man hat. Die kann hoch, die kann dunkel, die kann irgendwas dazwischen sein. Es ist, wie es ist.
Ja. Und selbst wenn im Vortrag die ein bisschen höher gehen sollte, als das normalerweise der Fall ist, ist das wirklich nicht schlimm.
Ja, manche denken, hohe Stimmen würden automatisch bedeuten, dass man denen unangenehmer folgen könnte. Und dem ist nicht so. Also man kann hohen Stimmen genauso gut folgen wie tiefen Stimmen. Es gibt natürlich persönlich unterschiedliche Präferenzen, die prüfungsrechtlich natürlich keine Rolle spielen dürfen und auch nicht spielen. Also es gibt natürlich zum Beispiel, ich kenne das an mir, es gibt bei Songs, ich mag gerne Songs, wo Frauenstimmen vorkommen. Ich habe einen Kumpel, der mag überhaupt keine Songs, wo Frauenstimmen vorkommen. So sind eben unterschiedlich die Geschmäcker. Das spielt für den Prüfungsbetrieb keine Rolle. Aber ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Frage um etwas anderes geht. Und zwar, wenn man aufgeregt ist und nervös, dann merkt man manchmal, wie man so eine hohe Stimme bekommt, wie man hoch wird in der Stimmlage. Und wer seinen Körper gut beobachtet, der merkt dann vielleicht auch, wie er anfängt, dass das alles so nach oben rutscht irgendwie. Also, dass die Stimme vielleicht ursprünglich mal aus dem Bauch und dann immer nach oben, weiter nach oben bis zur Brust und dann bis zur Kehle rutscht. Und dann wird die Stimme auf einmal hoch und flatterig und das macht die Stimme dann häufig, also die erweckt dann den Anschein, dass der Vortragende sehr nervös ist und so weiter.
Ja, ich weiß, was du meinst, wenn man dann auch gefühlt fast gar nicht mehr atmet dazwischen.
Genau, wenn einem die Atmung auch fehlt und wenn man so Schnappatmung bekommt und so. Und um die perfekte Stimmlage zu bekommen, in der man sprechen kann und in der man auch lange sprechen kann, ohne dass die Stimmbänder belastet werden, da kann ich einen ganz praktischen Tipp an die Hand geben, den ich von einer Sprachtrainerin habe. Und zwar, ich habe ein Seminar besucht, dreitägiges Seminar zum Sprachtraining, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Dieses Training könnt ihr euch alle sparen, weil ich euch jetzt den einzig wichtigen Tipp mitgebe.
Gespannt.
Der hat mit Schokobons zu tun, nämlich stellt euch mal vor, ihr würdet, also bei mir waren es Schokobons, weil ich die so lecker finde, aber geht mit jeder Süßigkeit oder Schokolade oder was euch eben schmeckt. Stellt euch mal vor, so ein Schokobon zu nehmen, dann nehmt das in den Mund und sagt, Schokolade, lecker. So dieses, Schokolade. Dieses, das ist die Stimmlage, in der ihr lange reden könnt, ohne dass eure Stimmbänder belastet werden. Und das ist tatsächlich so. Das mache ich heute noch vor, wenn ich Vorlesungen halte lange oder wenn ich lange Podcasts mache. Ich mache lange so, Schokolade, Schokobons, lecker. Probier mal.
Okay. Schokolade.
Ja, und in dieser Stimmlage versuch mal weiter zu sprechen.
Aber machst du das dann, würdest du das vor dem Vortrag machen oder gedanklich einfach, dass du dir das vorstellst?
Ja,
oder?
Also ich mache das, wenn das geht, sollte man das natürlich machen, wenn man gerade kurz einmal so, Schokolade. Wenn man es wirklich sagen kann, das kann man ja natürlich schlecht im Vorbereitungsraum sagen.
Das wäre ja ungünstig.
Aber zum Training vorab, im Vorfeld der Aktenvorträge, das ist nämlich die Stimmlage, in der man lange reden kann. Also ne, die Sprachtrainerin hat gesagt, stellt euch vor, ihr nehmt ein Stück Schokolade und ihr sagt dann, ist das eine leckere Schokolade. Und das ist die Stimmlage, in der ihr lange reden könnt. Das hat auch so einen speziellen Namen. Irgendwie ist das so eine natürliche Stimmlage oder so, keine Ahnung. Das ist der eine Tipp, damit die Stimme nicht nach oben rutscht. Und der andere Tipp ist aus dem Bauch atmen. Das ist auch von diesem Sprachseminar und finde ich relativ elementar. Man muss die Atmung im Bauch haben, wenn man lange und souverän sprechen möchte, atmet man aus dem Bauch. Ob man das macht oder nicht, kann man einfach feststellen, indem man die Hand auf den Bauch legt und dann guckt, ob es hoch und runter geht. Ist ein bisschen unangenehm, weil man selbst fühlt sich dann vielleicht ein bisschen dick, so wie ich. Und aber wenn das dann hoch und runter geht beim Atmen, merkt man, man atmet aus dem Bauch. Und wenn man das macht, aus dem Bauch auch herausatmen und Schokolade sagt, dann hat man eine Stimmlage, mit der man echt sehr gut und sehr lange arbeiten kann.
Okay. Das ist gut zu wissen.
Ja, mal ausprobieren. Einfach mal mitnehmen und ausprobieren. Vielleicht hilft es ja jemand.
Das hat also jedenfalls leider nichts faktisch mit Schokoladeessen zu tun gehabt.
Kann man aber auch machen, wenn man möchte. Machen, also man kann live ein Stück Schokolade nehmen und dann Schokolade.
So wie wir hier.
Genau. Stimmt, wir haben auch gerade Schokolade.
Schokolade hier.
Ja, vielleicht der nächste Punkt lautete oder die nächste Frage lautete, ist es schlimm, wenn man eine zu leise Stimme hat oder die Stimme schnell rau und heiser klingt?
Gilt das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Also es kommt nur darauf an, dass die Prüferinnen und die Prüfer sie verstehen können.
Ja.
Und also es muss deutlich und verständlich sein, was man sagt. Und ansonsten ist der Rest nicht so relevant, auch wenn die Stimme hochgeht, heiser wird, sonst was. Das Einzige ist, falls sie so heiser werden, dass man kaum noch sprechen kann, da würde ich, und das würde ich vielleicht generell machen, es gibt Wasser bei der Prüfung, jedenfalls in NRW, dass man sich vorher das Glas Wasser einschenkt. Die Zeit, die kriegt man auch auf jeden Fall. Und wenn man dann den Eindruck hat, man muss mal eben ganz kurz die Stimmbänder befeuchten, dann kann man noch irgendwas trinken.
Ja. Genau.
Und auch das wäre kein Problem, wenn man sagt, Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz was trinken.
Oberstes Gebot, Verständlichkeit. Wenn es so leise ist, dass man nichts versteht, dann ist natürlich sehr problematisch. Wenn man so heiser ist, dass man nichts versteht, ist auch sehr problematisch. Aber diese Fälle treten realistisch in der Regel nicht auf.
Habe ich noch nie erlebt, ne?
Ja, ein ähnliches Horn bläst die Frage, wie klinge ich überzeugend oder spreche souverän? Da gilt der Tipp, Bauchatmung und Schokolade.
Und ich würde sagen, es ist vielleicht teilweise auch eine Haltungsfrage. Also wie man sitzt, macht manchmal schon einen Unterschied. Das ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck.
Ja.
Und man kann vielleicht auch in der Vorbereitung ein bisschen darauf achten, dass man versucht, betont und ruhiger zu sprechen. Also ich glaube, je ruhiger und betonter man generell auch spricht, desto souveräner kommt man rüber. Klar muss man gucken, man muss seinen Vortrag da in 12 Minuten unterbringen. Und am Ende des Tages ist auch völlig klar, es zählt das, was sie inhaltlich sagen und nicht nur das, wie sie es sagen. Aber wenn man da gerne darauf achten möchte, würde ich sagen, sind das vielleicht noch Punkte, die man beachten kann.
Genau, ruhiger Vortrag ist ein gutes Stichwort, weil das Tempo, meine Güte, erlebe ich häufig Vorträge, wo man denkt, die würden gerade ihre Sprechgeschwindigkeit auf mindestens 1,3 oder sogar 1,5 stellen. Das ist nicht erforderlich und das ist wirklich problematisch, wenn und weil es die Verständlichkeit beeinträchtigt. Ich habe Vorträge erlebt, die treten so aufs Gaspedal, dass ich bei bestem Willen nicht mehr vernünftig mitkommen konnte. Und dann ist eben das Gebot nicht erfüllt, dass der Zuhörende ohne weiteres folgen und die Inhalte aufnehmen kann. Und schlichtweg entzieht mir das auch letztlich sowas wie eine Beurteilungsgrundlage, weil wenn ich noch nicht mal verstehe, aufgrund der Sprechgeschwindigkeit, was da gesagt worden ist, dann ja genau genommen ist dieser Teil dann null Punkte, weil letztlich ist nichts angekommen.
Ja.
So krass sind die Fälle natürlich nicht. Ne? Jetzt keine Angst haben, aber das kann die Verständlichkeit extrem beeinträchtigen und die Aktenvorträge sind darauf angelegt, dass man sie in normaler Sprechgeschwindigkeit in 12 Minuten lösen kann.
Ja. Problem wird es vor allem auch, wenn man die Kombination hat aus sehr schnell sprechen und unstrukturiert prüfen, auch gerade in einem rechtlichen Teil, dann weiß man gar nicht mehr gefühlt, wo man noch mitschreiben soll als Prüfer. Ne?
Da sollte man echt sehr drauf achten. Wie sieht das mit der Gestik aus? So nonverbales Sprechen. Ne, sollte ich jetzt so hier politikermäßig so große Gesten oder die Merkel-Raute oder was empfiehlst du?
Also, wenn man der Typ ist, der Gesten viel gestikuliert, ist das auch in Ordnung. Ich würde sagen, dass das gar nicht erforderlich ist. Was man schon häufig merkt, also auch gerade in diesen Prüfungsvorbereitungen bei den Aktenvorträgen, dass die Leute halt doch sehr nervös sind und die Hände halt häufig zittern. Und wenn man dann entweder das Blatt noch in der Hand hat oder halt groß gestikuliert, dann würde man das ja auch noch verstärkt wahrnehmen.
Ja.
Deswegen ist, wenn man mich dann nachfragt, mein Tipp immer vielleicht auch einfach die Hände flach auf den Tisch legen. Dann können die gar nicht erst so zittern. Und ansonsten halte ich Gesten, Gestik generell jetzt nicht für so erforderlich.
Ja, ich persönlich finde, ist auch eine Geschmacksfrage. Ich finde, es ist kein Platz für große Gesten jetzt. Ja. Erlebe ich ehrlich gesagt aber auch nicht häufig bei Referendarinnen und Referendare. Also so zurückhaltender kann man natürlich gestikulieren, wenn man das möchte. Ist allerdings, wie du richtig sagst, nicht erforderlich. Eine Frage war auch die Do's und Don'ts bei der Körpersprache. Hast du was? Sag mal ein Don't bei der Körpersprache, was dir sofort einfällt. Ich hätte etwas, was mir sofort einfiele.
Ja, also was mir, ich will nicht sagen stark negativ, aber was mir schon manchmal auffällt, wenn Leute dann so über dem Tisch hängen und über ihrem Vortrag.
Ach so, also so bucklig oder
wie? Ja, genau. Also so sich praktisch versuchen.
Embryonalstellung.
Ja, als würde man sich klein machen wollen und verstecken wollen. Würde ich vielleicht eher darauf achten, dass man gerade sitzt und vielleicht auch, dass man die Beine nicht überschlägt. Weil das ist was, was ich ja gerne mache und dann hängt man am Ende so im Stuhl wie ich hier in der Podcastaufnahme.
Ach so, okay. Vielleicht. Ist mir nicht negativ aufgefallen, aber okay.
Ja, was halt auf jeden Fall, optisch vielleicht nicht ganz so schön anzuschauen ist, wie wenn man gerade am Tisch sitzt. Ja.
Also etwas, was ein absolutes Don't ist und was tatsächlich ab und zu vorkommt, ich weiß gar nicht, kann ich es nachmachen? Nee, mir fehlt das Werkzeug dafür. Sind die Refs, die ihren Kuli die ganze Zeit tickern so.
Okay, das habe ich nicht gehabt.
Wie nennt man das, wenn man den Kuli drückt? Dieses klack, 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 klack. Da werde ich wahnsinnig.
Ja.
Das ist
eine Beruhigungsgeste, ne?
Ja, das ist eine Beruhigungsgeste. Ja. Mich persönlich macht das wahnsinnig. Ja. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn alles andere, also wenn der Vortrag verständlich ist, wenn inhaltlich alles richtig ist. Natürlich führt das prüfungsrechtlich jetzt nicht dazu, dass es zum Notenabzug kommt, aber das kann den Vortrag beeinträchtigen, eben auch wenn und soweit die Verständlichkeit vor allem darunter leidet. Dann, was man viel beobachtet, sind diese Beine, die so rennen wollen, also dieses Wippen mit dem Bein, also als wollte man so weglaufen.
Da hätte ich tatsächlich auch noch einen Tipp, das habe ich glaube ich sogar damals gemacht, weil ich dazu auch manchmal neige, wenn man am Tisch sitzt und bei den Stuhlbeinen dann so ein bisschen so eine Art fast einhaken die Beine, dann kann das nicht passieren.
Ah, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja.
Genau.
Ich glaube, ich mache es gerade mit dem einen Bein. Ja.
Genau.
Einhaken, dann passiert das nicht.
Ja.
Ist aber auch jetzt nicht...
Nicht schlimm.
Ja, es fällt halt auf. Es wirkt ein bisschen souveräner, wenn das halt nicht... wenn das halt nicht kommt. Und was die Do's, also jetzt positiv gewinnet, die... Ja, absolut. Und das musst du machen bei der Körpersprache. Da gibt's eigentlich keine pauschalen Tipps, würde ich sagen. Wie du schon sagst, ich glaube, es ist von Vorteil, aufrecht zu sitzen, einfach damit man besser sprechen kann.
Ja. Und vielleicht nochmal, um auf das mit diesem Kugelschreiber-Tickern zurückzukommen. Also das ist ja irgendwas, muss man den Druck ja abbauen. Ne? Und was es da auch gibt, ist, das mache ich häufig tatsächlich, wenn ich in einem Gespräch nervös bin, ist, wenn man sich mit dem einen Daumen über das andere Handgelenk so ein bisschen fährt. Das kann man auch machen, während die Hände auf dem Tisch liegen. Das ist tatsächlich eine Das ist so eine klassische Selbstberuhigungsgeste, das macht dann ruhiger.
Ach so, okay. Und hat das einen bestimmten Namen? damit das.
Ich weiß nicht, wie, also, ich weiß nicht, wie das heißt.
Du machst es gerade vor und ich mache es nach, also mit dem Daumen über das.
Also genau, ich habe beide Hände nebeneinander liegen.
Ja.
Und der eine Daumen streichelt praktisch so langsam über das Handgelenk der anderen Hand. Das ist eine Selbstberuhigungsgeste. Das funktioniert tatsächlich. Wenn ich in irgendwelchen wichtigen Gesprächen bin, fällt mir das manchmal auf, dass ich das bei mir selbst mache.
Ach, sehr interessant. Ja. Behalte ich mal im Kopf, probiere ich auch mal demnächst.
Jetzt weißt du, wenn ich nervös bin. Ne?
Ja, ja. Also der eine Daumen streichelt ja praktisch den Knöchel des anderen. Genau. So, oder? Ja, ein Don't fällt mir aber doch noch ein, und zwar, wenn die Leute, das klang bei dir auch schon so ein bisschen an, wenn die Leute versuchen, sich hinter ihrem Vortragsmanuskript zu verstecken. Also man sollte versuchen, finde ich, dass, wenn man es in der Hand hält, das Manuskript, sollte man es relativ flach auf dem Tisch liegen lassen, damit man sich nicht so dahinter verstecken kann. Ja, du hast etwas schon angesprochen mit dem Glas Wasser. Vielleicht kommen wir darauf jetzt mal zu sprechen. Und zwar, wenn man jetzt in den Raum reingeht, wo man den Aktenvortrag hält. Es geht jetzt noch nicht um den Vorbereitungsraum, zu dem kommen wir gleich, sondern wo man reingeht und dann sitzt da die Prüfungskommission und man kann Platz nehmen. Übrigens, auch bei der eigenen mündlichen Prüfung können natürlich Zuschauer da sein. Das hat mich voll nervös gemacht übrigens. Mhm. Ich weiß noch, die Vorsitzende in meiner mündlichen Prüfung gesagt, ja, es sind Zuschauer da. Und als ich reingegangen bin in den Prüfungsraum, das Erste, was ich gemacht habe, war, in den Zuschauerraum zu gucken, weil ich wissen wollte, wie viele da jetzt sind. Und dann gucke ich da so rein und dann treffe ich den Blick eines Kollegen und wir gucken uns ganz tief an und er, keine Ahnung, ich konnte an seinem Gesicht ablesen, dass er denkt, oh je, da wird jetzt ein Lamm zur Schlachtbank geführt oder so. Auf jeden Fall war ich da total nervös drüber, was auch natürlich ist. Aber darauf muss man sich eben einstellen, da können Zuschauer sitzen. Und die wollen einem natürlich auch nichts Böses. Das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen von euch.
Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das auch sofort wieder vergessen.
Ja,
in dem Moment,
genau.
In dem man da vorne sitzt, ist also
ab Sekunde zwei ist das dann weg, genau. Wenn man anfängt zu sprechen.
Ja.
Dann sitzt man da und dann gibt's mehrere Vorbereitungshandlungen, die man vornehmen sollte. Also erstens, wenn man es braucht, oder man sollte es vielleicht sicherheitshalber immer machen, sich einen Schluck Wasser einschenken ins Glas, dann ist das schon mal da. Dann sich den Gesetzestext zurechtlegen, insbesondere wenn man aus dem Gesetzestext etwas ablesen möchte, kann ich direkt sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob das so super empfehlenswert ist. Meistens kommt man ohne Gesetz aus.
Ja, das würde ich auch sagen.
Was wichtiger ist, ist meines Erachtens, den Aktenauszug an der Stelle aufzuschlagen, wo man gegebenenfalls etwas ablesen möchte. Das kommt halt häufig vor, gerade wenn es um Anträge geht. Das sollte man machen, bevor man startet mit dem Vortrag. Ja, sonst etwas, was man machen sollte, bevor man dann...
Die Uhr aufstellen.
Ah ja, die Uhr, ganz wichtig. Jetzt kommen wir auf die Uhren zu sprechen. Wir haben diese zeitliche Begrenzung von 12 Minuten und die sollten wir natürlich tunlichst einhalten, haben wir schon in der ersten Folge gesagt. Wie machen wir das? Erstens, indem wir viel üben und dadurch auch ein gewisses Zeitgefühl entwickeln, aber natürlich sollten wir uns nicht auf unser Gefühl allein verlassen, sondern sollten eine Uhr dabei haben, eine am besten vielleicht so eine sogenannte Tischuhr, die man vor sich aufstellen kann. Da gibt es auch Weisungen des Landesjustizprüfungsamtes. Ich lese das mal vor. Gewöhnliche Armbanduhren und geräuschlos funktionierende Tischuhren, die lediglich zur Anzeige der Zeit und des Datums geeignet sind und über keine weiteren elektronischen Funktionalitäten oder eine Alarmfunktion verfügen, dürfen in den Vorbereitungsraum mitgenommen, aber während der Vorbereitungszeit nicht getragen oder sonst am Körper mit sich geführt werden. Das ist jetzt erstmal nur die Info zum Vorbereitungsraum, das gilt allerdings dann auch entsprechend für den Prüfungsraum. Also das muss eine extrem reduzierte Uhr sein, das darf natürlich keine Smartwatch oder so sein, dann könnte ja die Gefahr bestehen, dass man da die Lösung des Falles irgendwie stehen hat oder so. Und da gibt es halt gängige Modelle, da kann man sich im Zweifelsfall auch beim Prüfungsamt kundig machen. Also wenn man ins Grübeln gerät, darf ich meine Uhr mitnehmen oder nicht, dann lieber vorher einmal nachfragen.
Also die allermeisten nehmen so diese gängigen Tischuhren, kann man dann ja auch von Kandidat zu Kandidat weiterreichen.
Genau, die kann man auch weiterverkaufen, wenn man fertig ist, an die nächste Generation an Refs.
Und das ist auch nicht schlecht, also ich würde fast empfehlen, eher sowas zu machen als die Armbanduhr.
Ja.
Also wahrscheinlich auch noch mit Ziffern, die man schwer lesen kann, wenn man die da ablegt.
Genau.
Sondern wenn man so eine Tischuhr hat, dann kann man, wenn man mal eben kurz den Blick rüberschwenkt, auch direkt sehen, wie viel Zeit habe ich da.
Ja, den Blick rüberschwenken, sagst du. Und das war nämlich auch eine Hörerfrage. Wie macht man das denn? Wie baut man das in den Aktenvortrag ein?
Ja, also wenn man erstmal ein paar Vorträge geübt hat, hat man ja schon so ein ungefähres Gefühl, wo man meist nach dem Sachbericht oder so ungefähr ist, dass man da bis dahin noch nicht auf die Uhr gucken muss oder so. Und wenn man dann gegen Ende hin meist ja so das Gefühl hatte, ich würde da jetzt gerne mal drauf gucken. Würde ich das bei einem Satz machen, bei dem ich mir relativ sicher bin, ob das sowas ist wie, dem liegt die folgende rechtliche Würdigung zugrunde oder sowas. Mhm. Irgendwas, wo ich mich nicht verhaspeln kann. Und dass man da, während man diesen praktisch auswendig gelernten Satz oder sonst was, irgendwas, was man gut kann, gut weiß, einmal kurz zur Seite gucken auf die Uhr und dann, dann hat man das. Ja.
Ich muss sagen, ich habe darüber ausdrücklich, glaube ich, nie so richtig nachgedacht vor dieser Frage. Und ich würde fast sagen, das sollte man jetzt nicht zu verkopft angehen. Also guckt halt einfach auf die Uhr, wenn ihr das Bedürfnis verspürt. Außer ihr denkt jetzt, ihr müsst jetzt die ganze Zeit auf die Uhr gucken.
Ich meine, dafür steht sie da ja auch. Ja, deswegen darf man sie ja mitnehmen, weil man eben drauf gucken kann.
Genau, und das ist auch nicht schlimm, wenn man, wenn man da mal drauf guckt, ehrlich gesagt. Und der Prüfer oder die Prüferin das sieht. Und übrigens, allgemein, vielleicht für Unterbrechungen im eigenen Vortrag, es kann ja auch mal sein, dass man den Faden verliert oder ich will jetzt nicht gleich vom Blackout sprechen, aber dass man sowas in der Art hat, dass man kurz eine Unterbrechung benötigt oder eine Pause macht. Wenn einem diese Stille unangenehm ist, in Klammern, meistens ist die Stille dem Prüfling viel unangenehmer als den Prüfenden, Klammer zu, dann kann man auch einfach mal sowas sagen, wie einen Moment bitte oder einen Moment, ich muss mich kurz einmal orientieren. Das ist vollkommen in Ordnung.
Oder man trinkt in der Zeit vielleicht dann einen kurzen Schluck Wasser und sagt, ich trinke einmal ganz kurz was und dann orientiert man sich nochmal kurz. Aber auch so, wie du sagst, ne, das ist absolut kein Problem.
Ja. Ein Hilfsmittel steht den Menschen im Prüfungsraum nicht zur Verfügung und das sind die Kommentare. Also die klassischen Kommentare kann man während des Vortrags nicht benutzen, auch übrigens während des Prüfungsgesprächs nicht. Daran sollte man denken. Jedenfalls ist es in Nordrhein-Westfalen so. Aber diese Hilfsmittel, also die Kommentare, stehen einem ganz woanders zur Verfügung, nicht im Prüfungsraum, sondern im
Vorbereitungsraum bei der Vorbereitung des Aktenvortrags.
Genau, kommen wir darauf mal zu sprechen. Wir haben schon in der ersten Folge gesagt, die Vorbereitungszeit beträgt in Nordrhein-Westfalen 60 Minuten, in anderen Bundesländern 75, manchmal auch 90 Minuten. Und da bekommt man die Prüfungsaufgabe ausgeteilt und da muss man die eben durchlösen und seinen Vortrag vorbereiten. Etwas, was du in der letzten Folge schon angesprochen hast, oder was in dieser Folge? Ich glaube, in der letzten war das mit der Staffelung, dass aufgrund der Staffelung der Prüfungstermine in diesem Vorbereitungsraum ein ständiges Kommen und Gehen herrscht, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau.
Also alle 15 Minuten kommen da Leute und hauen da andere Leute ab.
Fand ich gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Da muss man sich einmal vielleicht vorher gedanklich drauf einstellen, dass das so sein wird. Ja,
ja, bisschen Bahnhofsatmosphäre. Ja. Was hast du dagegen gemacht?
Also man kann sich Ohrstöpsel mitnehmen natürlich, das lenkt dann weniger ab oder man bleibt einfach irgendwie auf sein Blatt fokussiert. Man weiß ja, dass das im 15-Minuten-Tag passieren wird, dass jemand reinkommt und jemand geht und das ist vielleicht einfach so eine persönliche Sache, wie stark man von diesen Umgebungsgeräuschen sich ablenken lässt, ansonsten würde ich Oropax mitnehmen.
Ja, Oropax habe ich auch benutzt oder alle sonstigen gängigen Ohrstöpsel wie...
Ja, wir wollten keine Werbung machen.
Ja, ja, genau, ne? Also einfach Ohrstöpsel, wie dem auch sei. Genau, das ist das eine und jetzt komme ich auf die Kaugummis zu sprechen. Ich habe ja schon über Schokobons habe ich ja schon gesprochen. Jetzt geht es mal ums Kaugummi-Kauen und zwar, das habe ich schon während der Klausuren entdeckt. Ich konnte mich unglaublich gut fokussieren, wenn ich Ohrstöpsel drin habe und anfange Kaugummis zu kauen, weil das müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr das macht, dann habt ihr nur noch das Kauen oder Schmatzen in eurem Kopf, also euer eigenes Kauen oder Schmatzen und ich fand das unglaublich beruhigend. Also das,
ich könnte das gar nicht haben.
Ja, also erstmal, also das ist kein Schmatzen, was Außenstehende hören, sondern das ist einfach dieses interne, im Kopf sich befindliche Kauen und auf dem Kaugummi. Und ich konnte mich da super fokussieren, wenn ich Ohrstöpsel rein und Kaugummi rein. Und dann war ich super fokussiert. Und seitdem habe ich nie wieder Kaugummis gekauft. Aber während der Prüfungszeit habe ich tatsächlich viele Kaugummis gekaut, weil mir das sehr geholfen hat.
Okay, spannend. Ja. Und vielleicht an der Stelle, wenn man da in einem Vorbereitungsraum ist, noch eine kleine Anekdote. Wir hatten irgendwie aus irgendeinem Grund eine kleine zeitliche Verzögerung. Das heißt, wir haben nicht exakt irgendwie um halb fing mein Vortrag oder meine Vorbereitungszeit an, sondern weiß ich nicht, 34 oder sowas dann. Und das hatte ich mir dann aber, weil man natürlich so nervös ist, auch nicht genau gemerkt. Und dann wusste ich nicht mehr genau, wie lange ich noch habe.
Oh.
Und da hätte es einen Sinn gemacht, sich irgendwie auf dem Zettel noch schnell die 34 aufzuschreiben, dass man genau weiß, von da an hat man jetzt die Stunde oder so.
Ja.
Ja, das ist mir leider passiert. Da war ich irgendwie 5 Minuten früher fertig, weil ich nicht mehr wusste, wann ich jetzt fertig sein musste.
Das hat sich nicht mehr aufgelöst. Du hast dann so Unsicherheit.
Ich habe dann gewartet, bis ich abgeholt werde, ja.
Okay. Ach okay, das ist ja fast schon wie so ein Damoklesschwert, was über einen schwebt und man weiß nicht, wann saust es jetzt nieder? Jetzt in 5 Minuten oder ist es schon niedergesaust? Aber das ist ein guter Hinweis. Da kann man vielleicht auch die Aufsichtsperson fragen, Fragezeichen.
Hätte man vielleicht auch machen können, aber irgendwie, weiß nicht, also auch mit der Nervosität, das war irgendwie so eine leichte Überforderungssituation, muss ich sagen.
Ja, glaube
ich. Rückblickend würde ich mir ja mal aufschreiben, keine Ahnung, ob ich um 30, 35 oder wann auch immer ich angefangen habe, dass ich genau weiß, dann ändert man eine Stunde.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, da bekommt man also die Prüfungsaufgabe ausgehändigt und dann gilt eigentlich das Gleiche wie auch in den Klausuren. Also da funktioniert auch das Gleiche wie in den Klausuren. Was in den Klausuren euch geholfen hat, um so ein Aktenstück in den Griff zu bekommen, wird euch auch helfen in der Vorbereitung des Aktenvortrages, das Aktenstück in den Griff zu bekommen. Also ob man Markierungen macht, ob man erst den Bearbeitungsvermerk liest oder nicht. Also ich würde es empfehlen, aber es gibt auch abweichende Empfehlungen. Das ist alles Geschmacksfrage und muss man eben ausprobieren, am besten in der Vorbereitung. Man hat die Kommentare zur Verfügung, man sollte allerdings aufgrund des Zeitdrucks sich tunlichst überlegen, ob man sie wirklich benutzt. Man kann sich da manchmal verzetteln, gerade im Strafrecht muss ich sagen, wo die Kommentare ja sehr gut sind. Also der StGB und der StPO-Kommentar, die da zugelassen sind, die sind ja wirklich sehr mächtige Hilfsmittel, aber kann halt dazu verführen, dass man so ins Schmökern gerät und dann wird man nicht mehr fertig.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, das ist ja deine Tiger-Theorie, hast du sie, glaube ich, genannt. Oder ja,
die Tiger-Theorie.
Ja, dass sich die Hauptprobleme anspringen werden aus dem Aktenstück. Und da kann man dann mal überlegen, ob man dann den Blick in den Kommentar nochmal braucht, um zu gucken, für dieses spezielle Problem muss ich da anhand des Kommentars noch irgendwas rausarbeiten. Und ansonsten würde ich sagen, soweit man darauf verzichten kann, würde ich auch eher sparsam mit dem Kommentar umgehen.
Ja, wir haben schon gesagt, so klassischerweise so 1 bis 3 Hauptprobleme, meistens so um die 2 Hauptprobleme kann man sagen, gibt es pro Aktenvortrag. Und es gilt natürlich in der Vorbereitungszeit, diese Probleme ausfindig zu machen und dann seine Lösungsskizze zu fertigen für den späteren Vortrag. Vielleicht zur Zeiteinteilung eine relativ gängige Empfehlung ist es, dass man etwa 15 Minuten für das Aktenstudium verwendet, dann 30 Minuten für die Lösungsskizze und dann wieder 15 Minuten als Puffer und Einstudieren des Vortrages.
Einstudieren des Vortrags habe ich nie gemacht.
Ja, ich auch nicht. Ich habe das auch jetzt in meiner Vorlage, habe ich das so in Anführungsstrichen gesetzt. Gemeint ist damit so gedanklich den Vortrag vielleicht nochmal durchgehen oder die Blätter ordnen oder so.
Ja.
Wie war deine Zeiteinteilung dann?
Ich würde sagen, ich habe es immer zweimal gelesen, tatsächlich, das Aktenstück. Also beim ersten Mal habe ich mir irgendwie schon daneben geschrieben, hier Beweisverwertungsverbot, Fragezeichen oder so, wenn es im Strafbereich war. So die Sachen, die einem direkt irgendwie ins Auge springen. Und dann halt nochmal. Und dann habe ich ja persönlich mit dem Sachbericht angefangen. Ich würde mal sagen, da waren vielleicht so 20 Minuten oder sowas weg, so grob geschätzt, für diese Sachen. Und dann bin ich zu dem rechtlichen Teil übergegangen.
Ja.
Und da habe ich mir da ein bisschen mehr Zeit genommen. Das mag jetzt vielleicht auch eine Frage sein, dadurch, dass es bei mir mehr Strafvorträge waren, die ich geübt habe, weil ich das ja auch jeweils hatte. Hätte ich aber auch gesagt, da ist ja im Materiellen auch meist ein bisschen mehr Musik als bei den anderen Vortragstypen drin.
Ja.
Deswegen persönlich hatte ich die Zeit auch gebraucht dafür. Ja.
Ja, man muss es eben ausprobieren, aber diese Empfehlung ist relativ gängig. Man sagt so, ein Viertel der Zeit fürs Studium der Akte oder des Aktenstücks oder der Prüfungsaufgabe, dann die Hälfte der Zeit für die Lösungsskizze und dann das letzte Viertel praktisch als Puffer.
Das dürfte sehr individuell sein. Ne? Also bei mir war es immer so, wenn ich es gerade eben vorbereitet habe, war es für mich auch kein Problem, das direkt danach einmal vortragen zu können. Das war jetzt nicht so, dass ich das hätte durchgehen müssen.
Genau, wenn man ein paar Tage vorher den Fall, der da drankommt, hier bei RevPod im Rechtsprechungsbattle gehört hat, ne, dann ist man wahrscheinlich 30 Minuten vorher fertig. Ja, wie sieht denn das aus mit der Lösungsskizze? Was bringe ich da genau zu Blatt? Auch da würde ich gern nochmal Bezug nehmen auf die Weisung des Landesjustizprüfungsamtes und in Erinnerung rufen. Da steht ja drin, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge vorgelesen. Auf jeden Fall habe ich es schon einmal vorgelesen. Beim Vortrag kann der Prüfling einen Stichwortzettel benutzen. Und dieser Stichwortzettel, das ist das, was wir machen, wenn wir jetzt unsere Lösungsskizze runterschreiben. Und ich finde wichtig an diesem Begriff ist zweierlei. Einmal das Wort Stichwort, weil es bedeutet, wir sollten keine Sätze ausformulieren. Und das andere ist Zettel. Da steht ja Singular. Also nach den Weisungen wäre es ein Zettel. Das wäre natürlich sehr cool, wenn man alles auf einen Zettel aufgeschrieben bekommt. Das ist nicht zwingend erforderlich, aber so als Idealbild kann man sich das ja mal vor Augen führen, zu versuchen, Stichworte auf einem Zettel. Das ist das, was man mitnehmen darf in den Prüfungsraum. Und man sollte versuchen, seine Vorbereitung entsprechend einzurichten.
Aber auch da muss ich sagen, war es nie so, dass ich jetzt mitgezählt hätte, wenn man selbst Prüfer war, wie viele Zettel drehen die da gerade um, auf wie viele Zettel haben die sich das aufgeschrieben?
Ja, genau.
Auch das ist relativ individuell, aber ja, du hast völlig recht an dem Punkt, dass man bestenfalls keine Sätze ausformuliert, weil man sie eh nicht ablesen darf, sondern eben nur die wesentlichen Stichpunkte.
Ja.
Und das ist halt
Ja. Eine Ausnahme beim Ausformulieren, wie gesagt.
Die Anträge oder der Tenor beispielsweise.
Genau, Tenor, Anträge. Und ich habe auch eine Empfehlung gehört von jemandem, der sagt, ja, den Einleitungssatz, den könnte man vielleicht auch ausformulieren, einfach zur Sicherheit.
Ja, auch das kann man tun, ja. Also bei mir persönlich war es so, ich habe im Prinzip mit den Stichpunkten für den Sachbericht dann ja angefangen. Mhm. Und auch da nur die wesentlichen Punkte halt auch einmal in Stichpunkten hingeschrieben. Wie gesagt, wenn da jetzt mal Anträge sind, auf die man Bezug nehmen muss, dann hätte ich mir das Aktenstück vorbereitet, dass ich das daneben liegen habe und an der Stelle auch zitieren kann. Und ansonsten bei der rechtlichen Würdigung habe ich darauf geachtet, dass ich praktisch meine Struktur habe. Also dass ich die wesentlichen, bei mir war es ja jetzt überwiegend Strafrecht dann, Tatbestandsmerkmale habe, dass ich aber zum Beispiel, da habe ich immer schon Wert drauf gelegt, die Vorschriften genau zitiere. Mhm. Und dass ich mir die hingeschrieben habe, dass ich da mal drauf gucken kann, dass ich mich da nicht verhaspeln kann oder sowas.
Ja.
Und die Sätze daraus bilden kann man dann ja, wenn man das ein paar Mal geübt hat, relativ problemlos. Und dann nur hinten raus den, also im wesentlichen Stichpunkt nochmal das prozessuale Gutachten.
Mhm.
Und dann halt den Entscheidungsvorschlag nochmal ausformuliert. Der Rest brauchte ich mir jetzt persönlich nicht ausformulieren.
Ja, und was, wenn du mehrere Zettel hast? War ja wahrscheinlich bei dir dann auch so, oder?
Ja.
Also es hört sich jetzt nach mehreren Zetteln. Also um das mal zu sagen, ich habe auch zum Beispiel auch eine Empfehlung gelesen, die lautet maximal eine DIN A4-Seite. Und auch da, das ist zu pauschal, das ist zu abhängig von dem jeweiligen Typ, von der Prüfungsaufgabe auch, aber auch von dem jeweiligen Prüfling, wie groß man schreibt, wie klein man schreibt, wie übersichtlich man schreibt und so weiter. Also ausprobieren, aber in der Tendenz sollte man versuchen, eher weniger zu schreiben, weil sobald man sehr viel schreibt oder gar ausformuliert, führt das dazu, dass Leute sich versucht fühlen abzulesen, was halt nicht in Ordnung wäre oder nicht gut wäre.
Genau.
Und wenn du mehrere Zettel hast, was darf man auf keinen Fall vergessen?
Nummerieren.
Genau, nummerieren, ganz wichtig. Ne? Sonst hat man die Situation, zum Beispiel habe ich mal erlebt, ein Prüfling kommt im Prüfungsraum, lässt die Zettel fallen, liest sie wieder auf und plötzlich ist die Reihenfolge, stimmt die nicht mehr und er hat vergessen, es zu nummerieren und dann fängt das große Blättern an und man gerät komplett durcheinander. Also nummerieren nicht vergessen, groß, leserlich schreiben, nicht zu viel schreiben. Ich hatte eine sehr spezielle Herangehensweise in meinen beiden Examina und ich stelle das jetzt einfach mal dar. Für mich hat das sehr gut funktioniert und ich würde Leuten wie mir das auch wieder empfehlen. Aber ich weiß ja nicht, ob die Menschen, die das hören, so wie ich ticken. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe an mir selbst beobachtet, auf so einem DIN A4-Zettel schreibe ich zu viel. Das überfrachtet mich und das führt bei mir im Vortrag dazu, dass ich zu viel Zeit brauche, um die entscheidenden Punkte zu sehen. Was habe ich gemacht? Ich habe die Seiten im Prüfungsraum immer auseinandergerissen. Ich habe die DIN A4-Seiten bei der Hälfte geknickt und dann auseinandergerissen und dann hattest du nur noch so DIN A5-Zettel, praktisch wie so kleine Karteikarten. Mhm. Und auf pro DIN A5-Zettel hatte ich etwa 3 bis 5 Stichworte. Das führte bei mir dazu, dass ich durchaus einige dieser DIN A5-Zettelchen hatte, aber ich habe es geschafft, dadurch für mich jedenfalls meinen Vortrag so zu entschlacken, dass ich mich wirklich auf wesentliche Stichworte beschränke und frei reden kann. Ja, das einfach mal als Angebot, einfach mal ausprobieren.
Und die anderen, die schon im Raum gewesen sind, werden dich gehasst haben.
Ja, das stimmt. Was reißt dir die ganze Zeit die Zettel so auseinander? So, ratsch, 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 ratsch.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass man ja auch seine eigenen Karteikarten mitnehmen kann. Also man könnte sich auch in der entsprechenden Größe schon unbeschriebene, natürlich unbeschriebene, Karteikarten mitnehmen. Also
ja.
Am ersten habe ich das auf jeden Fall gesehen, dass welche das gemacht haben.
Da kann ich auch was zu erzählen. Ja. Wenn man das möchte, sollte man mal beim Prüfungsamt nachfragen. Also man muss das vorher beim Prüfungsamt abklären, ob das in Ordnung ist, wenn man eigene Karteikarten mitbringt. Ich habe das Erfordernis einfach nicht gesehen, weil ich habe mit digitalen Karteikarten gearbeitet, wollte mir jetzt nicht extra Karteikarten kaufen und ich habe es in der Vorbereitung schon so gehandhabt, dass ich immer so Zettel auseinandergerissen habe. Das hat ja auch schon ein bisschen was destruktiv. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich kanalisieren konnte. Ja, praktisch
brauchst du dann keine Beruhigungsgeste.
Genau, dann brauchte ich mein Knöchel nicht streicheln, habe da stattdessen eben die Zettel zerrissen.
Okay, auch ein guter Tipp.
Ja, sonst weitere Tipps zum Redemanuskript?
Ich würde sagen, das Wesentliche haben wir.
Ja, würde ich auch sagen. Also denkt an den Stichwort Zettel als Idealbild. Dann kommen wir jetzt mal, das war jetzt die Vorbereitungszeit im Vorbereitungsraum. Jetzt geht's mal um die Vorbereitungszeit in der Zeit vor der mündlichen Prüfung. Da hast du ja vor allem letztes Mal auch schon ein leidenschaftliches Plädoyer gehalten, was gute Vorbereitung ausmacht, nämlich
viel Vorträge üben. Also wäre tatsächlich mein Tipp. Was sich, finde ich, auf jeden Fall anbietet, jetzt mal speziell im Hinblick auf die mündliche Prüfung, ist so früh wie möglich im Studium und auch im Referendariat auch schon mündlich beteiligen. Denn je mehr man über Jura spricht, desto besser wird es einfach auch, wie man sich in der Hinsicht ausdrücken kann. Und wenn wir dann jetzt spezieller mal gucken, Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, da ist es ja nun heute ein bisschen anders, als das bei uns noch der Fall war, dadurch, dass ja dieser eine Vorbereitungsmonat jetzt ja weggefallen ist in der Wahlstation.
Ja, also für alle, die mündliche Prüfung ist jetzt in Nordrhein-Westfalen, so wie es in einigen Bundesländern auch vorher schon war, direkt im Anschluss an die Wahlstation.
Ja, also bei mir war es so, ich hatte dann nach den schriftlichen Klausuren, glaube ich, hatte ich mir so einen Monat genommen, wo ich mir nichts davon angeschaut habe und dann gesagt, okay, ich mache jetzt einen langsamen Einstieg wieder. Und zwar den langsamen Einstieg auch schon mit den Vorträgen direkt. Und hatte dann, ich war auch in Münster, wo ich auch Referendariat gemacht hatte, in der Wahlstation und habe dann eine Privat-AG mit anderen Leuten aus dem Ref gemacht. Und da hatten wir schon von Anfang an so 2 Aktenvorträge pro Woche auf jeden Fall.
Ja.
Also, dass man da ein bisschen reinkommt. Und was ich da auch gut fand, es gibt ja zu jedem Aktenvortragsthema, also bei uns in NRW macht es da, finde ich, Sinn, Ölrecht, Zivilrecht, Strafrecht, was ja am wahrscheinlichsten mit drankommen kann, hatte ich mir diese kleinen Bücher auch schon mal durchgelesen, dass man mal so eine Idee hat, wie ist sowas eigentlich aufgebaut auch. Und über die Vorträge wiederholt man ja auch schon ganz gut das materielle Recht mit. Und wenn man dann noch ein bisschen Rechtsprechung hat, finde ich, hat man schon mal so einen ganz guten langsam wieder Einstieg, denn meine Überlegungen waren, das finde ich, hatte sich bei mir dann auch gezeigt, wenn man wartet bis zu diesen letzten 3 Wochen, wenn man den Brief bekommt, so in NRW jedenfalls, wo man dann die Prüfer hat, da guckt man sich auch die Protokolle an.
Ja.
Und bei mir war es tatsächlich so, der Zivilrechtler, der bei mir geprüft hat, der hat fast nur Erb- und Familienrecht gemacht. Und das dann auch schon so, dass man ein bisschen vertieftere Kenntnisse durchaus gebrauchen konnte.
Ja.
Heißt, ich habe mir da nochmal ein Skript durchgelesen, jeweils, plus bis ich die ganzen Sachen durch hatte, hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, rechtzeitig mit den Vorträgen anzufangen, weil wenn ich das erst dann gemacht hätte, hätte ich gar nicht mehr die Gelegenheit gehabt, mir so viele Vorträge vorzunehmen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, ich weiß, in manchen Büchern steht das, so 30 Vorträge oder so soll man mal geübt haben, das war bei mir, glaube ich, tatsächlich auch der Fall. Also ich hatte dann, weil ich ja dann Strafrecht hatte, ich hatte jeden einzelnen LJPA-Vortrag, der öffentlich zugänglich da war auf der Seite für Strafrecht, vielleicht auch gemacht.
Hattest du alle durchgespielt? Ja. Ja, nicht schlecht. Aber
also ich will nicht sagen, dass das erforderlich ist, um einen guten Vortrag zu halten. Aber also es macht einen sicherer, weil je häufiger man das macht, ist ja eigentlich eine unbekannte Situation, der Aktenvortrag. Je häufiger man das macht, desto mehr Sicherheit hat man selbst in dem, wie man es macht. Ich musste nicht mehr über Formulierungen nachdenken. Ich wusste genau, in welcher Reihenfolge fange ich die Sachen an. Und der Punkt, den ich auch, meine ich, bei der ersten Folge schon erwähnt hatte, wenn man sich die Lösungsskizzen dazu anguckt, man erkennt ja die Muster daran. Man erkennt zum Beispiel, wenn die im Strafrecht ein Beweisverwertungsverbot ansprechen, wie zieht die das auf? Die ziehen das immer ähnlich auf.
Ja.
Und wenn ich mir das häufig genug angucke, weiß ich genau, wie ich es machen muss.
Ja.
Also von daher, das hat sich bei mir auf jeden Fall ausgezahlt.
Also viel Aktenvorträge in der Privat-AG, das habe ich tatsächlich genauso gemacht. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast ab dem 2. Monat der Wahlstation dann gelernt, ne? Mit, ja, das war bei mir 6 Wochen vor, ich habe die, ja, bei mir war das halt noch anders, weil wir diesen sogenannten Freimonat hatten. Aber ich habe mal nachgeguckt, ich habe 6 Wochen vor der mündlichen Prüfung habe ich angefangen, intensiv Aktenvorträge zu üben. Also ja, 6 Wochen vor der mündlichen Prüfung war das bei mir. Und wir haben uns dann auch vor allem in der Privat-AG getroffen und uns gegenseitig Aktenvorträge gehalten. Wenn man das macht, kann man auch so unterschiedliche Kompetenzteams bilden. Also wir waren eine Dreier-AG, dann hat zum Beispiel mal der eine nur aufs Fachliche geachtet und der andere hat mal ausschließlich nur auf so weiche Faktoren geachtet, wie Blickkontakt oder Körpersprache und so weiter. Sowas kann man mal machen. Das ist, denke ich, eine gute Übung. Eine gute Übung ist auch, losgelöst von den Aktenvorträgen, allgemein über Jura zu sprechen, zum Beispiel, indem man sich aktuelle Rechtsprechung darstellt, so wie wir es in den Rechtsprechungsbattles macht, aber auch, wie du auch schon, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hast, indem man sich viel in den Arbeitsgemeinschaften beteiligt. Auch das ist ja freies Sprechen, im freien Sprechen einen Rechtsstandpunkt zu entwickeln und zu begründen.
Ja.
Das ist auch sehr empfehlenswert.
Und das also halt auch nicht nur für den Vortrag, sondern auch fürs Prüfungsgespräch dann. Das ist ja auch das, was sich in diesem Prüfungsgespräch entwickeln soll, ne? Also, dass man miteinander, also mit den Prüfern und aber auch den anderen Kandidaten untereinander eben über das juristische Thema spricht.
Ja. Ansonsten, nach meiner Erfahrung, sind alle Ausbilderinnen und Ausbilder sehr hilfsbereit. Man kann auch immer mal fragen, auch wenn man nicht mal in der Station ist, hey, bei dem letzten Ausbilder zum Beispiel, kann ich bei Ihnen irgendwie mal einen Aktenvortrag halten oder bei der letzten Ausbilderin. Da würde ich auch im weiten Umfang diese Angebote in Anspruch nehmen oder zum Beispiel das Aktenvortragstraining bei dir, was hier an Landgericht Münster angeboten wird.
Also wenn es das gibt, würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, das zu machen, weil man das schon merkt, also bei allen, die bei mir dann so sitzen, wie nervös die doch sind, obwohl ja, ich ja jetzt nicht die Prüferin im Examen bin. Und wenn man dann schon mal sieht, das ist was anderes als vor der AG einen Aktenvortrag halten, also oder vor der Privat-AG einen Aktenvortrag zu halten, das hilft schon mal. Und ich meine, wenn man das jetzt bei uns macht, wir korrigieren oder wir geben ja nochmal andere Tipps. Wir sehen das ja häufig, wir können ein bisschen was zur Vortragsart sagen, wir können auch was dazu sagen, wie man das nochmal irgendwie sinnvoller aufbaut, strukturiert, was auch immer.
Ja.
Also auf jeden Fall, wenn es Angebote gibt, nehmt ihr ruhig auf jeden Fall wahr.
Und wie du so schön gesagt hast, diese Angebote sind dafür da, um Fehler zu machen, um ganz viele Fehler zu machen. Man scheitert sich zum Erfolg, indem man all die Fehler begeht, die man dann im Examen nicht mehr begehen wird.
Ja. Also davon muss man sich, glaube ich, so ein bisschen frei machen. Das ist halt das, was ich das letzte Mal schon sagte, ne? Dass wir gerade bei uns in der Juristerei leider dieses Bild vor Augen haben, dass es irgendwie alles mal so perfekt sein muss.
Ja.
Und das wird ja nicht enden. Also wenn ich mir überlege, wenn ich hier einen neuen Rechtsbereich, wenn wir wechseln, mache ich auch jeden Fehler nochmal. Das gehört halt einfach irgendwie leider dazu.
Ja, genau. Das.
Und deswegen trauen, einfach machen, nur dann wird man besser.
Teil des natürlichen Lernprozesses. Ja. Es gibt noch so ein paar Tipps, die habe ich persönlich nicht wahrgenommen, aber einige empfehlen, sich selbst mal aufzunehmen, zum Beispiel mit Kamera, Smartphone oder so. Hast du das mal gemacht?
Ich habe das einmal gemacht. Also ich würde nicht sagen, dass das vielleicht unbedingt erforderlich ist, aber da ist mir tatsächlich schon aufgefallen, dass ich ein paar Mal für meinen Geschmack zu oft gesagt habe und habe dann halt versucht, das zu ändern.
Ja. Ja, das kann für sowas vielleicht hilfreich sein. Ich habe schlichtweg nicht ertragen, meine eigene Stimme zu hören. Deswegen kann das gar nicht. Genau, ich weiß gar nicht, ob man es gerade gehört hat. Du hast gerade gesagt, ich auch nicht. Deswegen kam das für mich nicht in Betracht. Genauso wenig kam für mich nicht in Betracht, liest man auch teilweise, mal so einen Aktenvortrag vor Nichtjuristen zu üben, also aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Da dachte ich auch, die zeigen einem vielleicht den Vogel, wenn man jetzt anfängt, hier dem was von Jura zu erzählen im Aktenvortrag. Ich meine, ich will das nicht lächerlich machen, das kann man ruhig mal ausprobieren. Diese Empfehlung besteht deshalb, weil Nichtjuristen natürlich dann mehr auf das Nichtfachliche gucken. Die achten wirklich darauf, ist das denn so allgemein verständlich eigentlich, wie du mir das schilderst, ne? Sitzt hier vor mir ein Frank Bräutigam oder jemand, den ich nicht verstehen kann, ne? Auf sowas achten Nichtjuristen natürlich mehr. Kann man mal ausprobieren. Ich hätte es in meinem Freundes- und Familien- und Bekanntenkreis hätte ich es nicht gewagt.
Hätte Ihnen das auch nicht antun wollen, das war richtig.
Okay, so viel zur Vorbereitung auf den Aktenvortrag im engeren und im weiteren Sinne würde ich vorschlagen.
Ja.
Dann, wir haben uns jetzt schwerpunktmäßig in dieser, also in der letzten Folge vor allem, aber auch schon in dieser, mit dem zivilrechtlichen Aktenvortrag beschäftigt und dessen Aufbau, insbesondere mit dem Fünf-Punkte-Plan. Aber wir haben ja für mich ist auch schon die sechste Stunde hier. Naja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass der Fünf-Punkte-Plan universelle Geltung hat. Den Fünf-Punkte-Plan gibt es überall für den zivilrechtlichen Aktenvortrag, für den öffentlich-rechtlichen, aber auch für den strafrechtlichen. Und beim strafrechtlichen Aktenvortrag wirft der manchmal einige Fragen auf, die wir auch jetzt mal beantworten wollen, unter Zugrundelegung unseres Fünf-Punkte-Planes.
Das aber nicht mehr jetzt. Hallo, hallo. Hier kommt die Stimme aus dem Off, die Stimme aus dem Schnittraum. Mein Name ist Anna Henrichs und ich sitze hier und schneide diese Folge. Und meine Güte, haben die beiden jetzt schon viel gesprochen. Und ich finde, es entspricht dem Thema Aktenvortrag, dass ich jetzt mal hier einen Cut mache und die beiden unterbreche. Denn das war eine ganze Menge Holz. Das war eine ganze Menge, was es hier zu hören gab. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Und wenn du es bis hierhin geschafft hast, finde ich, hast du dir jetzt auch erstmal eine Pause verdient. Deswegen mache ich jetzt hier den Cut, schneide die Folge dann heimlich weiter und es gibt dann nächste Woche eine dritte Folge zum Aktenvortrag. Du hast schon gehört, worum es da gehen wird. Es wird darum gehen, wie der Aktenvortrag im Strafrecht so aussieht und welche besonderen Konstellationen es dabei zu beachten gilt. Natürlich gibt es den strafrechtlichen Vortrag aus der staatsanwaltschaftlichen Perspektive, aber auch die Konstellation, dass du den Sachverhalt revisionsrechtlich begutachten sollst. Diese beiden Konstellationen kennst du auch schon aus den strafrechtlichen Klausuren. Im strafrechtlichen Aktenvortrag gibt es dann aber auch noch eine dritte Konstellation, die du vielleicht noch nicht kennst. Und das ist der Fall, wenn ein Beschuldigter in U-Haft sitzt. Und wie man damit umgeht und welche Tipps Katharina und Christian im Übrigen sonst noch für den strafrechtlichen Vortrag haben, all das hörst du dann in der nächsten Woche in unserer dritten Folge zum Aktenvortrag. Wir hoffen, dass dir diese Folge bis hierhin gefallen hat. Wir freuen uns immer über Feedback an die bekannte E-Mail-Adresse jura.ref.pod@gmail.com oder natürlich über Instagram unter unserem Profil ref.pod. Ich schneide diese Folge jetzt zu Ende und du machst hoffentlich eine Pause. Wir hören uns dann ganz bald beim nächsten Mal wieder. Tschüss und viele Grüße natürlich auch von Christian und Katharina. Das ist nicht abgesprochen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euch jetzt unterbrochen habe. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Refport ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.